Willkommen bei Off the Record, dem KI-Podcast der Medien- und Kreativbranche. Mein Name ist Paul Elvers und ich bin Head of AI der Funke Mediengruppe. Ich spreche hier mit denjenigen Menschen, die ganz nah dran sind am Thema künstliche Intelligenz und habe auch heute wieder einen spannenden Gast. Bernhard Fischer-Apelt, Unternehmer, Buchautor und Kommunikationsexperte. Viel Spaß mit dieser Folge. Lieber Bernhard, willkommen bei Off the Record. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir zusammen sprechen können.
Cool. Ja, du bist Unternehmer, Autor und Mitgründer der Agenturgruppe Fischer-Apelt. Bist in Bonn geboren, aber im Großraum Hamburg aufgewachsen, könnte man sagen. Du bist sehr, sehr früh eigentlich schon Unternehmer geworden, ich glaube mit 16 Jahren, oder? Genau. Nimm uns mal ein bisschen mit zurück an den Moment, wo du 16 Jahre alt warst und eine eigene Firma gegründet hast.
Ja, damals war das letzte Aufblühen der Printzeit sozusagen. Ich habe Schülerzeitung gemacht und da war jemand, der immer Sorge hatte, die Auflage zu erhöhen. Und wir haben immer die interessante Geschichten gemacht, die Auflage erhöht, die Anzeigen auch verkauft bekommen. Und dann habe ich gemerkt, dass das ein gutes Modell ist, vor allem wenn man mal was bisschen Provokantes macht, der Schulleiter dann die Schülerzeitung verbietet, dann ist sie in 3 Minuten vergriffen. Die Anzeigenkunden freuen sich über die hohe Auflage. Und ich habe verstanden, dass das auch ein Geschäftsmodell sein kann, damals als Schüler in kleiner Form, nicht? Und dann haben wir so eine Zeitung, Magazine für viele Schulen gemacht, für 20 Schulen. Und das war so eine wirtschaftliche Grundlage. Davon haben wir uns ein Desktop Publishing Computer, einen der ersten in Deutschland, gekauft und die erste PageMaker-Lizenz erworben. Und dann haben wir damit auch andere Dinge gemacht in der Umweltkommunikation. Und so ist ein bisschen Unternehmertum gestartet. Zuerst zur Studienfinanzierung und später ist daraus so richtig eine Berufsperspektive geworden, unerwarteterweise.
Und war das quasi auch die Geburtsstunde von Fischer-Apelt?
Ja, die war formal vorm Studium 1986 schon, weil wir eine Agentur für Umweltkommunikation gegründet haben und da so eine Marktnische hatten über die Einführung von Wertstoffsystemen, die wir kommunikativ begleitet haben in ganz Deutschland. Also als Studienfinanzierung. Und nach dem Studium ergab sich so eine Möglichkeit, einen 6-stelligen Etat sich zu erpitchen. Und das ist uns auch erfolgreich geglückt. Und dann hatten wir sehr schnell 30 Leute als Bubis mit 25 im Grunde. Und dann waren wir so, heute würde man sagen, Start-up. Und haben ein Geschäftsmodell gehabt und das funktionierte gut. Und ich wollte eigentlich mal was anderes machen, aber das hat mich dann magnetisiert.
Was hättest du gemacht? Hättest du was anderes gemacht? Oder wo hat dein Herz für gebrannt damals?
Ich habe damals in einer Unternehmensberatung noch gearbeitet, die so mit Moderationstechniken gearbeitet hat, bei Metaplan. Das hat mich sehr inspiriert und ich fand auch Politik sehr spannend und hätte gerne noch mehr im politischen Feld gemacht damals. Aber heute freue ich mich, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Ja. Du hast, glaube ich, auch Politikwissenschaften und Volkswissenschaft studiert.
Ja, Volkswirtschaft und Politik habe ich studiert, genau.
Und inwiefern würdest du denn sagen, dass das, was ihr damals gemacht habt oder wie ihr quasi den Grundstein gelegt habt von eurer Agentur, die ihr ja jetzt noch erfolgreich betreibt, eigentlich im Kern erhalten geblieben ist oder hat sich das komplett gewandelt?
Das hat sich komplett gewandelt, aber was damals uns geprägt hat, war der Blick auf Öffentlichkeit, also und wie man Öffentlichkeit informiert, begeistert, mitnimmt. Da haben wir konkrete Ideen und uns auch unser eigenes System entwickelt, weil wir einfach schlicht keine Erfahrung hatten. Wir wussten nicht, wie die anderen das machen. Wir haben nur deren Ergebnisse gesehen, die wir aber nicht gut fanden. Und dann haben wir überlegt, wie wir das besser machen und mussten sehr viel Basisarbeit leisten. Und dieses Denken bestimmt uns auch heute noch, wenn sich die konkrete Szene natürlich auch total verändert hat. Da ist ja kein Stein auf dem anderen geblieben. Nicht, aber wenn man heute sagt, man kommuniziert in Episoden und in Formaten, dann hat da diese Denke, also diese Worte hätte ich damals nicht verwendet, aber die Denke war schon da. Oder dass man eine Themenkompetenz entwickelt. Wir haben ganz viel über Themen und Themenmanagement gesprochen. Heute sprechen wir über narrative Strategien. Das kommt sehr aus einer ähnlichen Ecke.
Okay. Also ein Stück des Kernteils tragt ihr quasi sozusagen
auf
durch
jeden
die Zeit.
Fall, ja.
Spannend. Ja, ich glaube, was euch ein Stück weit ja auch auszeichnet, ist, dass ihr Inhaber und familiengeführt seid, bis heute. Mittlerweile auch ganz schön groß geworden seid. Ich glaube, über 600 Mitarbeitende und internationale Standorte, an denen ihr tätig seid.
Mhm. Ja, wir haben eine große Firmengruppe aufgebaut, die sich in unserer Branche relativ groß mit 600 Leuten, über 600 Leuten, 10 Firmen, die sich, die alle ihre Spezialdisziplinen abbilden. Zuletzt ist eine Sportmarketing-Spezialfirma dazugekommen mit sehr interessanten Menschen, die sich in diesem internationalen Feld auskennen. Und das ist einfach immer wieder eine Freude, wenn was Neues dazukommt, und mit diesen Menschen zu arbeiten, die alle große Talente und Experten sind, und dieses Konglomerat von spannenden Menschen, das stiftet mich immer, wenn ich aus dem Urlaub komme, erneut an, und ich bin total glücklich, mit solchen Menschen sprechen und arbeiten zu können, mit dem Team. Deswegen ist auch nur begrenzt richtig, dass das Unternehmen familiengeführt ist. Es ist zwar richtig, aber wir sind auch Management geführt. Die Mitarbeiter haben also einen hohen Einfluss auf das, was gemacht wird bei uns. Mitarbeiterinnen.
Kannst du kurz und bündig beschreiben, was den Kern eurer Arbeit ausmacht?
Ja, wir sind ein Unternehmen, was im Grunde gute Narrative entwickelt, also Sinn stiftet, und was, das bezeichnen wir als narrative Strategie. Ein gutes Narrativ kann die Welt erneuern, ist unser Leitspruch. Und daran angekoppelt haben wir uns stark damit beschäftigt, welche Rolle das Fühlen spielt und wie man Fühlen mobilisieren kann, Emotionen erleben, mobilisieren kann, um Handlungen auszulösen. Und das, damit kennen wir uns sehr gut aus, und Kreativität ist ein wichtiges Werkzeug dafür, natürlich. Aber das sind so die zwei Dinge, mit denen wir uns richtig gut auskennen. Und dann haben wir noch viel nachgedacht über Zukünfte und können unseren Kunden dabei helfen, ihren eigenen Weg in die Zukunft zu finden.
Wenn man Narrative erdenkt, wie unterschiedlich sind diese, je nachdem, was für einen Kunde man hat? Also ist die Arbeit mit Narrativen ähnlich, unabhängig vom Kunden, oder ist es sozusagen immer sehr, wie geht ihr daran? Wie nehmt ihr sozusagen die Individualität des Kunden sozusagen auch auf in der Entwicklung von Narrativen?
Die meisten Menschen, die meisten Kundinnen kommen auf uns zu und tragen den Bedarf an Narrativen schon an uns heran. Also das ist im Grunde so ein Alltagsthema geworden in der Kommunikationsbranche. Und dann gibt es daran eine bestimmte Erwartung, also dass als Ergebnis der Arbeit ein Satz mit Schmackes rauskommt. Ein sinnstiftender Satz, der richtig gut ist. Ich kann mal einen sagen: Wir haben für die ARD ein Projekt gemacht. Die ARD ist die Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Sendeanstalten. Und wir haben gesagt, aus dieser Deutung kann man sich entwickeln zur Medienplattform der Zukunft. Und dann ist die Medienplattform der Zukunft sozusagen strategisches Narrativ, wenn man so will. Also ein Satz, eine Worte, die Sinn machen, die aber auch eine gewisse Form von Schmackes haben. Und viele Kunden kommen an uns ran und sagen, macht uns sowas, macht uns einen Satz. Aber das ist nicht das Geheimnis dahinter, denn das ist eine aufwendigere Sache, mit Narrativen zu arbeiten. Und das wäre eine Illusion, dass man immer dass alleine in der Zuspitzung sozusagen die Wissenschaft liegt. Das ist nicht der Fall.
Was gehört denn noch dazu? Auch das Verstehen?
Also es geht eigentlich darum, dass Inhalte und Sinnstiftung immer in einem Arrangement oder in einer Konstellation stattfindet. Also ein Unternehmen hat zwar vielleicht einen Kern, das Nike sagt, just do it, und auch noch auf eine emotionalisierte Art und Weise das sozusagen ein Claim formuliert aus seinem Narrativ, nämlich jeder kann Hochleistungssportler sein oder jeder kann Top-Leistung bringen, wenn er nur will, sozusagen just do it. So, das ist so eine Position. Aber das ist natürlich nur die Zuspitzung der Konstellation, in der das Unternehmen tätig ist, wo es um Leistungssport geht, um Schuhe, um Equipment, und auch um gewisse Emotionalitäten, die dort eine Rolle spielen. Mhm. Und wenn man diese Konstellation versucht zu beschreiben und sagen wir mal 5, 6 Eckpunkte des Feldes beschreiben kann, in dem man tätig ist, dann und das richtig gut macht, mit richtig viel Unterscheidungskraft macht, dann kann man den Kern auch viel besser sehen. Mhm. Das heißt, das ist so eine Art System, ein Baukasten, okay, mit dem man dann sehr langfristig arbeiten kann. Mhm.
Und wie wichtig ist sozusagen die Erfahrung, diesen Prozess gut durchzuführen? Würdest du sagen, ihr habt euch da eine gewisse Methode erarbeitet, die euch auch auszeichnet?
Wir haben viel investiert, entwickeln Methoden selber, schreiben darüber Bücher, wir publizieren das. Und die Methoden sind zunächst recht abstrakt, also generell oder modelliert. Das ist nicht so, die 5 Punkte musst du machen, um auf LinkedIn erfolgreich zu sein, sondern so kannst du über Inhalte nachdenken, damit du gut damit arbeiten kannst. Und das ist viel genereller als auf so einer ganz methodischen oder ganz wirksamen, direkten Ebene. Das hat sich aber als sinnvoll erwiesen, weil man einen viel größeren Raum damit bespielen kann. Mhm. Und da haben wir sehr viel Arbeit investiert und können damit sehr, sehr gut umgehen. Und deswegen ist dann auch immer gleich ein ganzes System aufgestellt. Ich sag mal nochmal zur ARD, wenn die ARD, um welche Sache kümmert sie sich im Kern? Um die Wirklichkeit, nicht um die Wahrheit. Ja, das ist natürlich interessant, wenn man die Wirklichkeit kuratiert und damit ein Wirklichkeitsgefühl erzeugt. Wenn die Menschen dieses Medium wahrnehmen, die Medienplattform der Zukunft, und dabei ein Wirklichkeitsgefühl entsteht, also das ist ungefähr eine mögliche Realität, die da draußen passiert, dann ist, also ob das Musikantenstadel ist oder ihr gehört alles dazu, oder ein sportlicher Gewinn oder eben der Zelensky, der einatmet und seufzt nach einem Trump-Termin, also dass dieses Realitätsgefühl vermittelt wird, neben den Fakten, die übermittelt werden, neben den Informationen, die gegeben werden, dann ist das sozusagen das Produkt einer solchen narrativen und auch affektiven Entwicklung. Mhm. Und damit kann man dann, ob das dann irgendwo draufsteht auf einer Kampagne, Wirklichkeitsgefühl, oder ob das nur verwendet wird als ein Leitmotiv, auf dessen Basis dann Kommunikation entwickelt wird, dann, das ist sozusagen eher so, nicht? Das ist nicht, wir entwickeln Sachen, die auch davor sind, irgendwo draufzustehen. Und die aber als ein genereller Rahmen unfassbar kraftvoll sind und tauglich sind. Mhm. Und dann ist natürlich die schöne Sache, daraus Kommunikation zu entwickeln. Das geht dann wahnsinnig schnell und auch gut. Und man kann das auch übrigens unfassbar gut prompten, wenn man so einen gedanklichen Rahmen hat. Mhm. Man kann damit sehr langfristig mit künstlicher Intelligenz nicht den Automat anschmeißen, der einem LinkedIn-Posts macht, sondern ganze Systeme entwickeln, die also kommunikative Formate entwickeln, Episoden entwickeln für Inhalte. Mhm. Man kann Textstücke entwickeln, man kann aber genauso gut auch Dramaturgien für Filme damit entwickeln.
Ja.
KI gestützt.
Ja.
Aber das ist sozusagen, diese Musterdenke ist besser dafür geeignet, da auch gut voranzukommen und zu so einer gewissen Einheitlichkeit zu kommen.
Ich verstehe, also ihr habt in gewisser Weise einen Rahmen, den ihr setzt, ihr habt ein Framework, mit dem ihr arbeitet, der auch ein Stück weit auf einer höheren Flughöhe angesetzt ist, um eben daraus dann wieder Handlungen abzuleiten.
Ja.
Du hast eine Sache jetzt schon erwähnt, nämlich das Prompten, das Thema KI, wo ich glaube, wir auch drüber sprechen müssen, weil wenn wir jetzt quasi wieder auf die Chronologie von Fischer-Apelt blicken, dann hat sich, glaube ich, eine Sache kontinuierlich verändert, das ist die Umwelt, das sind die Methoden, das sind die Dinge, die auch drum herum passieren. Und künstliche Intelligenz, ich glaube, da sind wir uns einig, hat sicherlich auch eure Arbeit verändert. Mhm. Und ich würde gern einsteigen mit einer Frage, und zwar gab es ja einen historischen Moment, den viele also auch sehr emotional wahrgenommen haben, und das war eigentlich ihr erstes Erlebnis mit ChatGPT oder mit einer Gen-AI-Technologie. Gibt es für dich ein persönliches Erlebnis daran, wie du diese Technologie wahrgenommen hast? So ein Schlüsselerlebnis oder ähnliches?
Ja, also ich war da genau in dem Prozess, ein Buch zu schreiben, als das hochkam und als plötzlich diese Technologie verfügbar war. Und wir haben dann, ich habe dann sehr viel damit gepromptet und auch versucht, Ideen zu entwickeln. Ich habe aber natürlich auch die ganz normalen Funktionen gleich stark verwendet. Also sagen wir mal, Textkorrekturen oder sowas gemacht, Textüberarbeitungen, Weniger habe ich die Erwartung gehabt, jetzt schreibt mir das Ding mal irgendwas Kreatives. Das habe ich natürlich auch ausprobiert, wie das geht. Aber ich fand, das war zu dem Zeitpunkt auch holzschnittartig. Und ich habe sehr schnell versucht, auch als erstes das Ding aufs Kreuz zu legen. Mhm. Also was zu finden, was es gar nicht kann. Weil das war mir total wichtig, um die Beherrschbarkeit einschätzen zu können. Ja. Und es hat sich natürlich sehr schnell was gefunden, was KI nicht kann. Mhm. Wenn man in sehr seltene Textphänomene oder sehr spezielle Inhalte geht, wo es nicht viel große Mengen gibt an Inhalt, dann entweder halluziniert dann die Maschine zu dem Zeitpunkt oder sie hat dreist das einfach eins zu eins geklaut. Mhm. Natürlich die Referenztexte, die dann da waren. Mhm. Also das war ernüchternd da wusste man sofort, okay, das kann nur mit größeren Phänomenen umgehen. Aber die Sache hat sich natürlich auch weiterentwickelt.
Ja, richtig.
Und entwickelt sich so rasant weiter, dass es ganz schwer ist, das generell zu beurteilen. Und das ist so ein Momentblick da drauf. Mhm. Man guckt staunend zu und entwickelt sich selber weiter damit.
Mhm. Also es gab einerseits dann den Moment, wo du gesagt hast, hier sind Grenzen, aber gab es auch eine Art von Begeisterung?
Ich bin davon total begeistert, weil ich finde das unfassbar interessant. Mhm. Und ich arbeite auch oft kreativ damit. Also zum Beispiel im Bereich von Begriffsbildung, gerade dieses Wirklichkeitsgefühl oder so etwas, in dem Prozess habe ich mich sehr stark selbst involviert und ich habe dann versucht, so eine Art Landschaft des Erlebens, wir nennen das affektives Arrangement, zu kuratieren und mit der KI dann auszuarbeiten oder unterstützt auszuarbeiten. Und ich fand das sehr gut unterstützend, aber nicht so gut, um am Ende den Kern zu finden oder den Kern zu treffen. Ja, es hat mir nicht den Kern ausgespuckt, aber vieles, was mir in dem Raum drumherum hilfreich war.
Ja.
Oder eben in anderen Fragen ist das schon immer sehr perfekt, also gerade im Bereich vom Lekturieren und vom Korrigieren.
Mhm. Ja, ja. Wahrscheinlich verändert sich ja nicht nur deine eigene Nutzung und Wahrnehmung von der Technologie, der künstlichen Intelligenz, sondern auch organisatorisch ist es sicherlich für euch ein Thema. Welche Maßnahmen habt ihr getroffen bei Fischer Apelt, um KI zu integrieren oder zu nutzen oder eventuell auch nicht zu nutzen?
Also wir haben in unserem Agentur ja zahllose Spezialkompetenzen, beispielsweise kreative Werbung. Dort gibt es dann jemanden, der sich sehr intensiv mit der Frage der Bildergenerierung und der Automatisierung von Bildsprachen beschäftigt und der das auch kreativ einsetzt, das Instrument. Und daraus ist dann eine Initiative dort entstanden, bei der Agentur PUC. Und dann geht das da in den Alltag rein, kommt in Pitch-Präsentationen vor, wird eingesetzt beim Kunden und das wird sozusagen dort getrieben. Und das ist in allen Agenturen so. Wir haben auch eine Bewegtbildagentur, wo das der Fall ist, wo man damit experimentiert. Mhm. Das ist ja sehr beeindruckend, welche Fortschritte das gemacht hat. Es ist teilweise aber nicht richtig gut im Praxisalltag vollständig einsetzbar aus rechtlichen Gründen und auch nicht gewollt von Kunden. Das gibt viele Kunden, die das ausschließen und die aus legalen Gründen das nicht wollen. Da haben wir die gleichen Themen wie alle anderen auch und wir mussten generell haben wir dann neben diesen einzelnen Initiativen sozusagen unseren eigenen Baukasten geschaffen, haben ein Team, was geleitet wird von unserer Chief Operating Officer und die Eileen, die entwickelt das mit einem großen Team und sorgt auch dafür, dass die ganze Agentur geschult ist, dass alle mitgenommen werden, dass sozusagen Protagonisten entdeckt werden und entwickelt werden und dass das im Agenturalltag beginnt, eine Rolle zu spielen. Was halt noch nicht so einfach ist, ist die Prozesse zu automatisieren mit Hilfe von KI auf einer komplexeren Art und Weise. Also das sozusagen richtig in den Arbeitsalltag prozessual einzuflanschen, da sind große Herausforderungen da.
Ja.
Aber die Nutzung ist schon sehr, sehr intensiv und auch ein guter Austausch mit den anderen Anwendern, die es an unseren Standorten gibt.
Du hast mal im Interview gesagt, dass ihr auch vor allem darauf setzen wollt, eure kreativen Köpfe zu enablen, selber KI einzusetzen und nicht nur darauf zu setzen, sich Impulse von außen zu holen. Wie seid ihr das Thema angegangen, dass ihr euch quasi vielleicht auch jetzt nach der digitalen Transformation nochmal neu transformierend für eine KI-Veränderung oder KI-Revolution? Also wie schafft man das, seine Mitarbeitenden mitzunehmen eben und dieses Thema da sozusagen?
Also ich war kürzlich zur South by Southwest in Amerika und meine Freunde in Amerika, habe ich festgestellt, haben alle diverse KI-Apps auf der ersten Seite von ihrem iPhone oder gar auf der unteren Liste. Das heißt, die Top-Anwendung, in der viele verschiedene Leute sozusagen anfangen, ihr Handy zu benutzen, ist dann nicht Google-Suche, sondern ist ChatGPT. Und das fand ich bemerkenswert, weil das hier auch im Gange ist, aber längst nicht so, sondern man benutzt das auch, aber nicht first. Ja. Und man kann natürlich sehr leicht sehen, wer da noch ein bisschen weiter vorne ist, weil der oder die da vielleicht schon intensiver unterwegs ist. Also das ist erstmal sozusagen ganz einfach die Basic-Nutzung des Tools für den Alltagskram. Mhm. Das ist schon mal eine unheimlich wichtige Voraussetzung, dass ich, wenn ich, keine Ahnung, meinen Urlaub google, dann dass ich den eben nicht google, sondern sag, vergleich mir doch bitte unter dem Gesichtspunkt Wetter, Reisezeit und Preis mal hier drei verschiedene Destinationen und stell mal zwei mögliche nette Reisen zusammen, die was mit Pyramidenstrand und Geschichtsexperience zu tun haben oder so. Also die irgendwie so anders angegangen sind als eine Google-Suche.
Habe ich übrigens schon mal gemacht. Super. Super. Hast du das auch schon mal ausprobiert?
Ja, habe ich auch ausprobiert, genau. Und das verändert im Grunde die Herangehensweise, weil man das anders verwendet. Man hat ja auch googeln ist ja alles andere als trivial. Also das auch richtig gut zu googeln, ist auch eine Kunst, sagen wir mal so. Und so bleibt das auch bei KI eine Kunst. Und also die erste Sache ist mal basic anfangen und das im Alltag verwenden. Mhm. Und dann gibt's natürlich die komplexeren, tieferen Dinge und da braucht man dann organisationale Fokussierung da drauf. Ich habe mich selbst beteiligt an so einem KI-Startup in Koblenz und Das Nuvacom heißt das, hat eine sehr gute App und das ist eine App, die schon einem Assistenten sehr nahe kommt, indem man eigene Assistenten bauen kann. Dann machen wir mit der Firma zusammen, entwickeln wir selber Assistenten und versuchen das so ein bisschen zu modellieren, was man da noch machen kann, was auch in unseren Arbeitsalltag passt. Und eine gute Methode ist für mich, etwas zu machen, was der Markt eigentlich möchte, aber was wir quasi zuerst haben, weil wir es für den Markt mitentwickelt haben.
Ja, also. Verstanden.
Und diese Co-Creation oder Co-Development, das finde ich wahnsinnig spannend und das ist hilfreich. Also bevor man so sich einmauert und sagt, wir entwickeln was, das wollen wir keiner, dass das keiner mitkriegt und nutzen das dann 3 Jahre und so. Es geht dann viel schneller und man ist dann quasi auf eine gewisse Dauer weiter vorne. Das finde ich total spannend.
Ja. Meistens ist es ja so, dass man es nicht schafft, alle mitzunehmen bei so technischen Veränderungen. Hast du ein Gefühl dafür, wie viele ihr schon mitnehmen könnt auf eurer Reise? Also wie viele der Mitarbeitenden das machen?
Ich würde mal sagen, dass die Zahl der Power-User bei 10% der Belegschaft ist, so ungefähr. Ja. Dass dann eine große Menge von Gelegenheitsnutzern gibt und es gibt auch Leute, die damit nichts am Hut haben praktisch. Mhm. Muss man auch so sehen, aus unterschiedlichen Gründen. Aber das ist eigentlich eine, ich sag mal, gesunde Mischung. Ja. Und wichtig ist, dass man, es gibt auch Leute, die jetzt wahnsinnig gut Workshops machen oder die in anderen Weisen produktiv arbeiten können, bei denen das nicht die erste Sache ist. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ich das, was man unter KI sieht, ist ja nicht das, was, also sobald eine KI in Softwares in den Alltag implementiert ist, gilt sie ja nicht mehr als KI, sondern als normal quasi. Und das künstliche Intelligenz sieht man ja immer unter das, was gerade neu kommt. Und wenn jetzt in, keine Ahnung, Office oder auf dem Handy eben Assistenzfunktionen über KI abgebildet werden, dann ist es banal quasi.
Aber dann sozusagen der zweite Aspekt, wie kann man vielleicht noch diejenigen, die man noch nicht erreicht hat, auch noch mitnehmen?
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sich konzeptionell Mühe gibt, MitarbeiterInnen mitzunehmen und sich dann ein System baut und auf Schulungen setzt auch. Aber das Erste, was wichtig ist, dass man Menschen enabled, die das im Kern selbst interessiert und die für sich einen Connect sehen und die dann eine Eigeninitiative entwickeln. also dass man das ermöglicht, dass Menschen sich anders entwickeln können als erwartet, dass man die nicht in wie so ein Kamel totreitet, sondern dass man denkt, das Kamel wird jetzt zum Nilpferd oder so, das hat ist gerade mutiert, das wird das geht auf ganz anders los, das kann plötzlich ins Wasser und da tauchen und so und gucken wir dann zu und freuen uns und ändern die Jobmöglichkeiten und die Karriereperspektive und sehen das, spüren das, wenn jemand sich anders entwickelt, selbst transformiert und dann auch ein Vorbild sein, Inspiration sein für die anderen. Mhm. Und dass man nicht Transformation als so einen primär zentral organisierten Prozess sieht, den man auf so eine Organisation überstülpt. Und man muss sich total Mühe geben damit, auch mit der ganzen Politik dahinter, mit dem Frage, wie sind die Interessen der Führungskräfte, wie unterscheiden sie sich von den Mitarbeitern, wer kann Protagonist werden, mit wem kann man experimentieren und wie rollt man das aus. Aber es ist auch sozusagen nicht nur ein konkreter Plan, sondern auch Haltung oder Idee dazu und wie ich immer sagen würde, das Denken darüber. Ja, das ist halt, dass wir auf eine schlaue Art und Weise drüber nachdenken, was wir machen können.
Wie wichtig sind eigene Erfahrungen der Mitarbeitenden?
Total, also das ist das Entscheidende. Am Ende kauft man ein Auto nur, wenn man es Probe gefahren ist oder man trinkt einen Wein, wenn man ihn probiert hat, gerne. Oder man macht KI, wenn man davon einen Benefit hatte und wenn man beeindruckt ist davon, wie die Maschine die Frage beantwortet oder was für ein Bild rauskommt. Und noch besser ist es, spielerisch zu machen. Das ist richtig heiß. Mhm. Also wenn man so gamified ist.
Mhm. Ich hatte vor kurzem ein schönes Erlebnis, da habe ich in einem Kreis quasi das Artifacts-Feature von Claude gezeigt. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, dass quasi ja in dem Tool selbst auch dann HTML-Code rendern kann und jemanden, der ja KI noch nicht so viel nutzt, gezeigt, wie diese Person mit natürlicher Sprache sich Space Invaders im Browser bauen konnte. Und da hatte ich das Gefühl, hat man genau diesen Moment ausgelöst, dass da eine Emotionalität auf einmal stattfindet, dass da gleichzeitig eine Begeisterung für das da ist, was da technisch einfach möglich ist, für die technischen Potenziale. Und vielleicht auch ein Schlüsselerlebnis dann sein kann, um eben wiederkehrende Nutzung dann auch zu stimulieren oder zu zeigen, dass es halt nützlich sein kann.
Ja, ja, unsere Agentur Fork, die so das Digital Design im digitalen Ökosystem macht, die hat für den Kunden Metafinanz so eine Identität entwickelt, die fluide ist und ist so eine Software- und IT-Firma und die dann auch so gamified Figuren entwickelt haben, die sozusagen Protagonisten des Angebots dieser Marke sind. Und das ist in dem Markt total ungewöhnlich, weil der Markt ist sehr sachlich unterwegs und das ist so B2B-Markt über IT-Projekte und IT-Implementation. Und da, die haben so einen gamified Ansatz, was die Kunden, die ja auch alle Entwickler sind, natürlich total heiß finden. Und dieser gamified Ansatz mit so Helden und sowas, der ist natürlich auch entstanden, weil die Möglichkeiten zu prompten, das eben einfacher abbilden. Und weil das ist ja total irre, wie man Code prompten kann und wie schnell das gehen wird, dass man irgendwie ganze Apps sozusagen per Sprachbefehl entwickeln oder mitentwickeln kann. Auch wenn das vielleicht nicht das High-End ist, was so einfach geht, aber man braucht schon eine tiefere Kompetenz, aber es geht auch das in Richtung Laienmöglichkeit und Demokratisierung und das gibt dem natürlich richtig Power.
Mhm. Ja. Lass uns noch ein bisschen über das Thema Kommunikation sprechen. Ich glaube, ein Trend, den man ja beobachten kann, ist, dass Menschen oder eine viel größere Breite an Masse an Menschen eigentlich Kommunikation betreibt oder auch betreiben muss, dass es viel mehr Orte gibt, an denen man auch sich selbst als Marke vielleicht entwickelt, sei es jetzt auf sozialen Plattformen oder an anderen Orten im Internet. Wie beobachtest du das sozusagen, diese Entwicklung, dass einfach Kommunikation viel mehr in die Breite geht?
Ja, das ist eine generelle Entwicklung und ich kann mal sagen, wie wir darauf antworten oder was die Idee dazu ist im Grunde, dass wir sehen, dass Social First eine viel größere Idee ist, eigentlich, als man eigentlich glaubt. Man denkt ja, Social Media gibt es seit 2007 oder so und noch früher und das ist ja ein alter Hut und da geht es ums Prompten und ums Posten und so. und das Maschinengewehrfeuer der täglichen Posts und Drops und Moves und so weiter. Und ja, das kann man so sehen. Aber man kann die größeren Phänomene, die man betrachten kann, wo es um Social First geht, ist, dass Kunst und zum Beispiel Musikkultur wie Taylor Swift, es sind wieder Weltstars möglich, wie zu Michael Jacksons Zeiten, Madonnas Zeiten. Der hat es lange nicht gegeben. Jetzt gibt's aber welche und die sind Social First. Die haben also zuerst ihre Community und dann machen die Musik.
Ja.
Die sind erreichbar, die sind so in Instagram-Persönlichkeiten. Und das daran sieht man, dass die Art und Weise zu kommunizieren sich fundamental geändert hat. Die ist vorne raus, die ist kurz, die ist episodenorientiert, die ist überraschend jeden Tag neu, die ist Community-basiert. Und diese Art und Weise zu denken und zu kommunizieren, die ist allgemein wichtig. Denn das ist nicht nur bei Taylor Swift so, das ist auch in der Politik so. Auch Politik ist Social First. Dann Donald Trump ist kein Vollidiot, der irgendwie wütend ist, sondern das ist sehr überlegt, was der macht. Auch im negativen Sinne, man kann das sehr kritisch sehen, sehen wir alle kritisch. Und das, was der macht, ist wohl überlegt, alles aufgeschrieben, was er jeden Tag raushaut, ist halt die Methode, wie man kommuniziert. Und darauf können sich die anderen einstellen. Mhm. Aber das wird es wird nicht diese Methode wegschaffen, sozusagen. Wir werden nicht dazu kommen, wieder das auf dieser Ebene, also erstmal ein Buch gelesen wird mit den Fakten.
Ja.
Und diese Methode, das leicht zu machen, und das ist auch für Unternehmenslenker total wichtig, das zu können. Mhm. Also, die müssen nicht ihren LinkedIn-Account selber bespielen, aber die müssen im Prinzip so kommunizieren können.
Ja, diese Methode erweckt ja den Anschein, dass es eigentlich jeder machen könnte und de facto kann jeder ja quasi auch in den gleichen Medien aktiv werden. So das Versprechen von sozialen Medien, dass irgendwie alle mit den gleichen Mitteln sozusagen sich bewegen, ist ja sozusagen, könnte man so glauben oder meinen zu glauben. Dennoch hast du es ja eben gut beschrieben, jemand wie Donald Trump oder Taylor Swift wird sicherlich ja nicht selbst quasi diese Posts formulieren, sondern da steckt Strategie dahinter, da steckt wahrscheinlich ein ganzes Team hinter, was sich das überlegt. Wie bewertest du denn auch quasi eure Rolle im Blick auf eben Social First? Also was ist sozusagen, was leistet eigentlich eine wohl durchdachte Strategie dann auch auf Social, die vielleicht den Anschein erweckt, sie wäre selbst gemacht, auch die Authentizität mitbringt, aber trotzdem sehr, sehr überlegt und durchdacht ist.
Man muss sagen, dass diese kommunikative Revolution, wie die meisten Revolutionen davor, ganz neue Protagonisten hervorgebracht hat. Also die InfluencerInnen, die sind natürlich anders, als Kommunikatoren früher waren. Und das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen und draufschauen. Und wenn früher ein Artdirektor Text mit einem Artdirektor Visual und dann irgendwann noch mit einem Artdirektor Digital zusammengearbeitet hat, dann ist das nicht das Setting, was jetzt noch funktioniert. Und es ist nicht der Weg, dass alle drei sich noch das KI und das Social-Denke drauf schaffen. Kann man auch machen, aber man muss auch offen sein dafür, dass es ganz neue Rollen, neue Protagonisten gibt, die Verschiedenes wieder anders mischen, in sich vereinen und selber machen. Und da hat sich was geändert. Und manche Leute betreiben diese Veränderungen. Und das ist richtig, richtig gut, das erstmal zu spüren, wahrzunehmen und die Möglichkeiten, die gerade auch junge Menschen haben, darin zu sehen. Das Zweite ist aber, dass diese Demokratisierung sorgt nicht dafür, dass das alle können oder dass nicht diese Expertenkompetenz, die entwickelt sich ja auch weiter. Unsere Kompetenz, sowas zu steuern oder das zu beurteilen, muss sich natürlich massiv weiterentwickeln damit. Und wir arbeiten hart daran, sozusagen, dass wir das managen können und dass wir das für große Kunden in großen Lösungszusammenhängen anwenden können, beherrschbar machen können und aktivierbar machen können. Auch überhaupt erstmal analysierbar machen können, dass man das versteht, was vor sich geht, das irgendwie im großen Stil nutzen kann. Und wir betreiben ja professionelle Kommunikation, also das muss nützlich sein. Und das ist eine neue Herausforderung, aber da kann man auch ganz gut vorne bleiben.
Und wie blickst du da drauf, dass zeitgleich mit den sozialen Medien jetzt in den letzten Jahren eben durch die künstliche Intelligenz auch die Mittel, sich sozusagen selbst Kommunikationswerkzeugen oder zu bedienen, um eben eigene Kommunikationsstrategie oder eben auch Inhalte konstruieren zu lassen durch KI. Ja, die Demokratisierung von diesen Tools, wie blickst du da drauf? Ist das eine Bedrohung oder ist das was ganz komplett anderes, als das, was ihr macht.
Ja, das Handy war auch eine Bedrohung für einen Taschenrechner und ja, den gibt's jetzt quasi nicht mehr.
Richtig.
Weil das eine App ist und so. Insofern gibt's Sachen, die verschwinden und Sachen, die man dann nicht mehr macht. Oder früher hat man irgendwie Reinzeichnungen auf Folie gemacht und so. Und das war ein Riesending und Satzfahnen geklebt. Das gibt's alles lange nicht mehr und die Nachfolgetechnologien auch nicht mehr. Es werden also viele Dinge auch verschwinden oder Commodity, die gibt's dann nicht mehr oder die werden ganz baby einfach werden. Aber es gibt andere Kompetenzen, die grundsätzliche Kompetenz von inhaltlicher Regie, vom Verständnis von Inhalten, vom Management von Kommunikationsprozessen und von der Idee, von der Fähigkeit zu sehen, was groß ist und was klein ist. Das bleibt oder das entwickelt sich weiter, aber das bleibt ein Feld, in dem man sich ökonomisch engagieren kann.
Mhm. Ja.
Und eine Expertise, die immer nachgefragter wird. Also das wird ja immer schwieriger. Es wird schwieriger, Wahlkämpfe zu beherrschen. Es wird schwieriger, Investoren zu befriedigen. Es wird härter, gegen Krisen zu bestehen, medial und Shitstorms abzuwehren und diese Komplexität der ganzen Kommunikationskanäle irgendwie zu da sozusagen unter Kontrolle zu bleiben oder in einem analytischen Zusammenhang zu bleiben dazu.
Siehst du es gleichzeitig als Herausforderung, eben mit der technischen Entwicklung mitzuhalten, um eben diesen Kommunikationsraum auch kompetent navigieren zu können?
Sehr stark. Also Technologie spielt eine Riesenrolle und eine immer größere Rolle, gerade Softwaretechnologie, aber auch andere Technologie. Wenn man sieht, wie Aufnahmetechnologien, Kameras, Mikrofone sich irgendwie Kommoditäten geworden sind. Ja. Aber trotzdem ist das Thema des Equipments natürlich nicht trivial oder so. Und da sind unheimliche Entwicklungen drin. Technologie ist für Kommunikation eine unfassbar wichtige Grundlage geworden. Mhm. Und nicht mehr nur das menschliche Miteinander oder sowas.
Ja. Also vielleicht kann man zusammenfassend sagen, du siehst in KI ein nützliches Werkzeug, was euch hilft, die Arbeit effizienter zu gestalten, intern, gleichzeitig auch im Kommunikationskontext nützlich ist, aber letztendlich die menschliche Komponente am Ende die ist, die auch den wesentlichen Teil ausmacht.
Oder? Also ich sehe es so sozusagen passiv gestalten. KI ist was passiert, was sich entwickelt in einer rasanten Geschwindigkeit. Man kann ein bisschen Teil davon sein, das auch mitgestalten ein bisschen oder beeinflussen, glaube ich schon. Also wir versuchen das in unserem kleinen Zusammenhang durch so eine Mustertheorie oder das Arbeiten mit bestimmten gedanklichen Mustern und Denksystem. Aber das ich gucke so an, was passiert. Ich bin beeindruckt davon, aber ich sehe ja nicht so, dass meine Meinung dazu in irgendeiner Weise das so richtig. Ich bin da sehr positiv und optimistisch, dass die Welt sich zum Besseren verändert und aber auch große Herausforderungen erzeugt, die hart und kritisch sind, Autokratie ermöglichen und neue Trends schafft für die Beherrschung und Kontrolle von Menschen. Und da gibt's ganz schreckliche Sachen. Aber im Grunde, man muss sich das zu eigen machen, verwenden, vorne bleiben, so wie man das braucht. Und man muss es auch verstehen und nutzen. Und dann ist das eine gute Perspektive drauf. Die schöne Sache ist, darüber nachzudenken, wie sich damit Businessmodelle verändern lassen. Das ist auch eine richtig harte Frage, weil die Nuss zu knacken, wie Geschäftsmodelle sich ändern, wie man da sich die Dinge zunutze machen kann, das ist natürlich besonders spannend für eine Agentur.
Ja, absolut. Lass uns doch nochmal über den Begriff der künstlichen Intelligenz selbst sprechen und vielleicht auch das Narrativ der künstlichen Intelligenz. Im Prinzip sprechen wir ja über Algorithmen, die mathematische Operationen ausführen, in technischen Definitionen sozusagen von dem, was ein Large Language Model zum Beispiel jetzt ausmacht, was ein Stück weit in der Funktionalität eben den Mechaniken des menschlichen Gehirns ähnelt. Also so, das würde ich es jetzt quasi mal runterbrechen. Was verstehst du unter künstlicher Intelligenz?
Also man muss ja sagen, dass der Begriff von oder die Technologie von Alan Turing irgendwie mitentwickelt oder initiiert worden ist. Das ist eine Technik des maschinellen Lernens, sagen wir mal so. Und John McCarthy hat dann 1955 den Begriff künstliche Intelligenz verwendet, um ein Projekt zu promoten, bei dem es um wirtschaftliche Förderung geht. Das war natürlich smart, weil menschliche Metaphern immer sehr gut gehen, sagen wir mal so, bei IT und Software. Nehmen wir mal digitale Zwillinge und so. Weil alle Leute natürlich ein konkretes Bild haben, was in so einer der Mensch wird ersetzt oder sozusagen, das könnte sein wie ein richtiger Zwilling oder hier geht's um menschliche Intelligenz. Zu der Zeit wusste man noch gar nicht so richtig viel darüber, wie menschliche Intelligenz funktioniert. Und auch heute ist das Wissen über das Gehirn noch echt recht rudimentär, wie mir Ärzte sagen, die sich in dem Fach besser Neurologen, die sich da auskennen. Ja. Und die Möglichkeit, das Hirn zu beeinflussen, sind noch relativ überschaubar oder es zu operieren. Ja. Also künstliche Intelligenz ist so eine Art schöne Metapher. Und dann kann man sich sehr schön angucken, wie so ein Narrativ konstruiert wird. Irgendwann kommt jemand und sagt, da gibt's 5 Level davon. Ja, und der Level 5 ist alles, ist die Maschine beherrscht uns total. Sie ist wie sozusagen, sie ist dem Menschen überlegen und ist auch wie ein, alles ist, sie kann alles sozusagen und selbst und autonom. Witzigerweise ist Level 5 von dem Altman genau gleich konstruiert, die Zukunft ist genau gleich konstruiert wie die 5 Level autonomen Fahrens, ja. Und das, daran kann man jetzt mal erkennen, das ist eine konstruierte Zukunft. Das ist eine Idee von Zukunft, die sich Menschen überlegt haben. Und die Prognose, als würde demnächst uns die Maschine beherrschen, überwinden oder schneller sein, die ist so alt wie die industrielle Revolution. Damals waren das irgendwelche Webstühle, ja. Also natürlich sind wir angefixt von der Idee, dass uns diese Maschine demnächst wirklich jetzt ernsthaft schlauer ist als wir selber und dann auch noch an Autonomie gewinnt, als Automat tätig wird und uns alle ersetzt und so. Und dann natürlich ist das Bullshit quasi. Dazu ist die Technologie viel zu schlecht entwickelt, sagen wir mal so. Kann die viel zu wenig.
Haben wir ein falsches Narrativ?
Ja, auch. Wenn man, also die denken, in wenigen Jahren wird Fahren von Autos autonom, vollständig, alle Autos fahren autonom, die investieren ins Falsche. Und die Menschen, und die haben auch richtig schön viele Milliarden schon verbrannt, ja. Leider. Weil wenn man in Level 5 autonomes Fahren investiert oder da zu weit nach vorne geht oder sich zu viel davon erwartet, dann fängt man lieber mal an damit, dass die Leute ihren Einparkassistent auch nutzen können. Und also so ist es mit künstlicher Intelligenz auch. Ich will das nicht kleinreden oder wegreden. Das ist eine unfassbare Revolution, die im Gange ist. Aber es ist auch ganz gut, mal über ihre Grenzen und der Möglichkeiten nachzudenken. Dann fällt einem die Anwendung noch viel leichter, wenn man das nicht als so eine Art unbeherrschbares Phänomen ansieht oder Longevity. Wir werden alle demnächst ewig leben, weil irgendein Stanford-Milliardär da rein investiert hat und dann können wir uns einfrieren. Wir wissen genau, wie alt solche Phänomene und solche der Goldesel, der früher mal in Märchen vorkam. Und wir wissen genau, wie alt das ist, diese Träume der Menschheit und auch die Albträume der Menschheit. Und dass sie leider immer nicht wahr werden.
Ja. Also würde uns vielleicht ein Stück weit mehr Realitätssinn dann auch gut tun im Narrativ.
Oder ja, Pragmatismus, aber auch, dass diese Technologien sich, also so anders über die Technologien nachzudenken, über die technischen Möglichkeiten und also, ich sag nur ein anderes Beispiel. Wie viel haben Menschen an Drohnen rumentwickelt, haben ganze Startups gebaut über autonomes Fliegen und über Flugtaxis und so weiter. Die Realität der Drohnen ist Low-Tech. Jetzt in dieser Kriegsanwendung als Schwarm oder so gibt's plötzlich Drohnen, die für Kriegsschiffe komplett unbeherrschbar sind. Das hat sich eine ganz andere Zukunft aus Drohnen entwickelt, die aber sehr viel Einfluss hat auf die Realität. Und das ist wichtig, wenn man den richtigen Anwendungsfall zu haben, aber auch richtig drüber nachzudenken. Weil manche Ideen sind halt nicht so geschickt wie Flugtaxis. Andere sind offensichtlich geschickter, wie Low-Tech-Schwärme, mit denen man was machen kann. Und so ist mit künstlicher Intelligenz auch. Man muss die richtige Idee dazu haben, wie man das anwenden kann. Und das ist vielleicht auch eher Low-Tech als High-Tech.
Wie unterscheidet sich dann das Narrativ der künstlichen Intelligenz in den USA von Deutschland? Also wir sind ja grundsätzlich wesentlich, sag ich mal, kritischer gegenüber der Technologie, würde ich jetzt mal sagen, in der allgemeinen Einschätzung. Also es gibt Umfragewerte, da sieht man, dass das Vertrauen in künstliche Intelligenz in Deutschland wesentlich niedriger ist in der Gesamtbevölkerung als in den USA, wesentlich größer, aber nochmal zum Beispiel in Lateinamerika oder auch in Indien. Haben wir vielleicht in Deutschland auch ein Problem dessen, dass wir auch die Technologie zu wenig embracen oder zu wenig quasi sagen, wir vertrauen dir, wir wissen aber gleichzeitig auch über deine Limitationen? Oder ist es ein nüchterner Skeptizismus?
Wir haben mal heute einen Pitch gemacht für die Firma Microsoft aus Amerika. Und das Lustige daran war, dass die sozusagen weltweit mit die schlechtesten Imagewerte in Deutschland hatten, haben wir uns angeguckt. Also richtig kritische Haltung zu dem Unternehmen. Gleichzeitig gehörte der deutsche Markt zu den, ich glaube, Top 3 oder Top 5, ist schon ein bisschen länger her, ich weiß nicht mehr so ganz genau, zu den absoluten Top-Kundenmärkten von Microsoft. Und so sind wir eben. Wir sehen das ein bisschen kritischer, wir sind ein bisschen vielleicht überlegter dazu, manchmal auch ein bisschen zu verkopft und gerade auch mit dieser etwas selbstnegativen, selbstkritischen Mentalität, die gerade im Moment für mein Gefühl sehr belastend ist und auch übertrieben. Gleichzeitig sind wir unheimlich wirtschaftlich potent und machen wahnsinnig viel. Und natürlich in anderen Feldern. Also wir entwickeln dann autonome Züge und Flugzeuge, die mit dem Joystick geflogen werden. Mhm. Und der Konsumartikel kommt vielleicht nicht immer aus Deutschland und Software schon gar nicht. Also ja, da gibt's so Felder und wir müssen auch aufpassen. Aber im Grunde ist unsere Haltung zu künstlicher Intelligenz schon okay. Wir haben da auch wesentliche Eckpfeiler hier mitentwickelt in Deutschland dazu. Gerade die LSTM-Methode, und im Bereich LLM, da gibt's sehr, sehr führende Forschung in Deutschland. Und natürlich ist dann der Anwendungsfall eher wieder eine amerikanische Softwarefirma, die ich gerade schon genannt habe. Ja. Aber das ist vielleicht schade, aber vielleicht ist es auch einfach so. Also wenn die Isländer jetzt permanent neidisch darauf sind, dass der chinesische Markt größer ist als der isländische Markt, dann würden sie vielleicht ihre eigenen Qualitäten nicht so wertschätzen können. Okay. Man muss vielleicht als Island auch nicht versuchen, besser zu sein als die Chinesen oder größer. Und so müssen die Deutschen auch nicht unbedingt denken, sie könnten oder müssten irgendwie die Ersten sein auf der Welt. Mhm. Also sie können sehr, sehr überzeugende, nachgefragte Dinge tun.
Mhm. Vielleicht tragen sie einfach die Haltung des kritischen Denkens ein Stück weit.
Das scheint mir nicht die unproduktivste Sache zu sein.
Absolut. Bernhard, es hat großen Spaß gemacht, bis hierhin mit dir zu sprechen. Wir sind schon mit der Zeit wieder fast am Ende. Aber wie bei Off the Record üblich, würden wir gerne schließen mit einer kurzen 10-Fragen-Speedrunde.
Sehr schön, ich freue mich drauf.
Wollen wir starten? Mhm. Sehr gut. Dann geht's los mit Frage 1. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
ChatGPT.
Alles klar. Was war dein letzter Prompt?
Mein letzter Prompt war, war eine komplexe Abfolge, weil ich versucht habe, sowas wie eine wissenschaftliche Arbeit damit mal zu simulieren. Und ich habe das System erst gefüttert, gebrieft sozusagen. Dann habe ich den Prompt mit der KI entwickelt, an dem Prompt rumgearbeitet. Dann habe ich den Prompt in eine komplexere Fragestellung überführt und dann diese Fragestellung in Kapitel zerlegt und habe das sozusagen als eine Abfolge von Arbeit. Ich wollte sozusagen mal die komplexestmögliche Anwendungsform mir da assistieren lassen. Und das macht großen Spaß und funktioniert ganz überraschend gut.
Cool.
Lange Antwort, kurze Frage.
Kein Problem. Weiter geht's. Wovor hast du Angst beim Thema KI?
Davor, dass ich nicht genug Zeit habe, irgendwas Cooles selbst auszuprobieren.
Was ist deine größte KI-Hoffnung?
Dass sich im Prinzip lästige, zeitaufwendige Tätigkeiten ersetzen lassen durch maschinelle Assistenz und man wahnsinnig Freiraum gewinnt für was Spannendes und Gutes, Kreatives. Mhm.
Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Das fällt mir schwer zu beantworten, was richtig Kreatives, Neues, Gutes auf den Punkt bringen und was KI überhaupt nicht kann, ist kulturell intelligent zu sein. Mhm. Cultural Intelligence, not a KI-Issue.
Sehr gut. Apropos Off the Record, hast du schon mal selbst KI-Musik erstellt?
Nein, ich bin nicht so in der Musikalik, aber wäre schon spannend. Wir haben uns selber gerade mit Mozarts Köchelverzeichnissen beschäftigt und da ist ein neues Mozartstück gefunden worden, was bisher noch nicht da war, dass man dann mit KI sozusagen etwas versucht hat zu erweitern oder aus den Fragmenten sozusagen zu spekulieren. Das ist eine wahnsinnig spannende Sache.
Ja. Das wird das KI-Buzzword von 2025 oder ist es vielleicht schon?
Muss ich nochmal drüber nachdenken.
Das größte Highlight in der KI-Branche?
Das größte Highlight ist für mich, dass die unfassbare Macht der GAFA-Unternehmen plötzlich gebrochen ist und neue Player auf dem Markt sind, wo der digitale Markt, der sich so krass monopolisiert hat, plötzlich fundamental auch erschüttert wurde. Das finde ich ein echtes Highlight.
Jetzt machst du natürlich einen spannenden Strang auf, aber wir müssen in den Fragen bleiben. Der größte Flop der Branche?
Der Werbebranche oder der KI-Branche?
Der KI-Branche.
Im Grunde der Versuch, kreative Werbung zu machen.
Und der letzte Punkt, vervollständige diesen Satz, KI in Deutschland wird
Grundlage für unseren nächsten Aufschwung sein.
Vielen Dank. Tolles Schlusswort.
Dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, schön, dass du dabei warst.
Danke.